Gott vergibt immer Beleidigungen, Misshandlungen. Gott vergibt immer, wir Menschen vergeben manchmal, die Erde vergibt nie. Der Papst im November 2014. Und wir schauen heute besonders auf den Umweltaspekt im Pontifikat von Franziskus.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Am Ostermontag war Papst Franziskus gestorben. Wir begleiten diese Phase der Sedisvakanz, also die Zeit ohne Papst, bis zur Papstwahl, dem sogenannten Konklave. Und eure Hosts sind heute Lara und Tobias.
Wir sind Journalisten von domradio.de und freuen uns wieder, dass ihr mit dabei seid. Und es ist immer noch super voll im Petersdom, sogar so voll, dass jetzt der Vatikan gesagt hat, dass er früher schließt, damit nicht Menschen ellenlang stehen und den Papst dann am Ende doch nicht mehr sehen können. Und es gibt sogar ein paar Souvenirverkäufer, die da jetzt auch stehen. Besonders beliebt ist da natürlich eine Briefmarke mit dem Gesicht von Papst Franziskus drauf. Bis heute konnten sich noch die Gläubigen von Papst Franziskus im Petersdom verabschieden. Denn morgen am Samstag um 10 Uhr wird er dann beerdigt. Und die Feier beginnt natürlich auf dem Petersplatz und danach wird er in seiner Lieblingsbasilika Santa Maria Maggiore beerdigt. Die Zeremonie überträgt übrigens Vatican News und wir von domradio.de übernehmen diesen Stream dann auch auf unserer Website. Und der Petersplatz ist gerade nicht nur von den Gläubigen befüllt, sondern auch mit Menschen, die da gerade alles vorbereiten. Also zum Beispiel die Ehrentribünen für die Staatsgäste. Da hat nämlich der Vatikan jetzt schon verraten, dass 10 Monarchen und 50 Staatsoberhäupter auch dabei sein werden. Deutschland zum Beispiel wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Dabei ist auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und natürlich der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber jetzt egal, ob in Rom oder woanders, morgen werden auf jeden Fall ganz viele Menschen trauern. Eine davon ist Luisa Neubauer, oder Tobi?
Ja, wir haben mit ihr gesprochen und sie war im Gespräch tatsächlich ziemlich bewegt. Es war ja ziemlich krass. Der Papst war Ostersonntag noch präsent. Ich habe ihn noch gesehen im Livestream. Und dann plötzlich die Todesmeldung einen Tag später. Und Luisa Neubauer wirkte jetzt Tage später noch ziemlich mitgenommen.
Ich war tief betroffen tatsächlich. Und ich würde sagen, ich war fast überrascht davon, wie sehr ich bewegt war. Es hatte vielleicht auch ein klitzekleines bisschen damit zu tun, dass ich am Ostermontag Geburtstag hatte. Das heißt, ich habe auch in diesen Tag hinein diesen Verlust sehr intensiv wahrgenommen. Aber mit Papst Franziskus ist schon jemand zumindest von dieser Welt gegangen, der für uns alle wirklich was geleistet hat.
Luisa Neubauer ist ja evangelische Christin. Es gibt also nicht grundsätzlich diese starke Bindung zum Papstamt, wenn man evangelischer Christ ist. Aber sie hat eine sehr starke Verbindung zu diesem Papst und sie hatte ihn vor anderthalb Jahren noch besucht. Sie war mit anderen Klimaaktivisten und Aktivistinnen von ihm eingeladen worden.
Das hat mich tief berührt und bewegt, dass es dieses Treffen gab, dass er so warm, herzlich und tatsächlich auch humorvoll uns gegenübergetreten ist. Und ansonsten verbinde ich mit Papst Franziskus natürlich allen voran seinen wirklich überragenden und beispiellosen Einsatz für die Nachhaltigkeit.
Ja, das sind wirklich sehr bewegende Aussagen von ihr. Aber was bleibt denn jetzt von dem Papst, nachdem er gestorben ist? Auch dazu hat sie doch sicher irgendwas gesagt, oder?
Und ihr ist es wichtig, genau darüber zu sprechen. Denn sie sagt, gerade bei solchen Todesfällen von so bedeutenden Menschen überwiegt häufig die Trauer so sehr, dass man in dem Moment sich gar nicht klar macht, was sie eigentlich hinterlassen haben, diese Menschen. Und Luisa Neubauer setzt jetzt auf die vielen Katholiken und Katholikinnen in der Welt, dass sie seine Positionen aufrechterhalten zum Thema Umwelt, zum Erhalt der Schöpfung.
Ich bin mir sicher, dass etwas, was bleibt, definitiv diese Fähigkeit ist, sich selbst ernst zu nehmen in der Klimakrise, sich selbst zu verorten, die eigene Position ernst zu nehmen, die eigene Macht einzusetzen für die Klimagerechtigkeit. Das hat Papst Franziskus vorgelebt und das wird ja weit über seinen Tod hinaus ein Zeichen bleiben, dass das eben viele andere Menschen aus allen denkbaren Positionen ihm nachtun können.
Ja, was ja auch irgendwie so ein bisschen miteinander einhergeht, ist ja Umweltschutz und Antikapitalismus, also eine kritische Haltung gegenüber Wirtschaftssystemen. Und die hatte Papst Franziskus ja auf jeden Fall. Er hat ja ganz viele Dinge gesagt, die auch bei Aktivisten auf den Plakaten gelandet sind. Ich glaube, das Bekannteste war ja so dieses, diese Wirtschaft tötet. Mhm. Das wurde ja auch bei Bannern, beim internationalen Klimastreik Hungerstreik gesehen. Und damit meinte er natürlich diese immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich.
Und dass er der Papst der Armen war und sich besonders für die Menschen am Rand eingesetzt hat, darüber haben wir ja schon hier gesprochen in Folge 3. Könnt ihr auch gerne mal reinhören.
Aber warum ist denn dem Papst die Umwelt und die Erhaltung der Schöpfung so wichtig gewesen? In Argentinien steht ja der Umweltschutz eigentlich nicht so unbedingt an oberster Stelle.
Nee, das stimmt, würde ich auch so sehen. Spätestens jetzt auch nicht mehr mit Milei. Aber Abholzung, Bergbau, Wasserverschmutzung, das sind natürlich die großen Herausforderungen für das Land. Aber für Franziskus ist die Natur der Teil der göttlichen Schöpfung, die respektvoll behandelt werden muss. Und wir können gerne nochmal den Satz vom Anfang einspielen.
Siempre perdona.
Gott vergibt immer Beleidigungen, Misshandlungen. Gott vergibt immer, wir Menschen vergeben manchmal. Die Erde vergibt nie. Das hat der Papst kurz vor Veröffentlichung seines päpstlichen Lehrschreibens gesagt, der Enzyklika Laudato Si.
Enzyklika oder päpstliches Lehrschreiben? Oder vielleicht kann man es noch einfacher ausdrücken?
Ja, im Grunde können wir sagen, Rundbrief des Papstes über ein wichtiges Thema. Und in dem Fall ging es unter anderem um die Umwelt, um den Erhalt der Schöpfung.
Und dann übersetzen wir jetzt noch das Laudato Si, also gelobt seist du, ist ja ein Ausdruck, den der heilige Franz von Assisi im 13. Jahrhundert auch schon benutzt hat.
Ja genau, Papst Franziskus hat diesen Ausdruck gewählt, um zu zeigen, wie eng Glaube und Umweltschutz zusammengehören. Die Enzyklika hat er schon 2015 veröffentlicht, also schon 3 Jahre vor Greta Thunberg und Fridays for Future.
Ich glaube, er hat sie sogar getroffen, oder? Also er war quasi wie ein Unterstützer von Fridays for Future. Er hat ja auf jeden Fall gesagt, dass Greta Thunberg so weitermachen soll.
Genau, da gibt's Fotos von, da hält sie auch ein Schild hoch, Join the Climate Strike, also nimm teil am Klimastreik. Und das hat er, wie gesagt, eigentlich schon vorher gemacht. Also die Anliegen der Bewegung Fridays for Future thematisiert er auch in dieser Enzyklika. Denn Hauptthema ist Umwelt- und Klimaschutz. Grob zusammengefasst sagt er, dass die Erde leidet. Er kritisiert Umweltzerstörung, Klimawandel, die Ausbeutung der Natur. Es geht darum, dass besonders die armen Menschen unter Umweltproblemen leiden, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Wirtschaftssysteme, die nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, ohne Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, die hinterfragt er. Und er ruft uns alle dazu auf, nachhaltiger zu leben und dass eine internationale Zusammenarbeit mit politischen Maßnahmen zustande kommt, damit wir unsere Erde und die Natur retten können.
Ja, und zum Glück gibt es auch eine Laudato Si-Expertin, und zwar die Theologin Kerstin Schlögel-Flier. Sie ist Ethikerin an der Uni Augsburg und mit der hast du gesprochen.
Ja. Ich habe sie gefragt, ob Laudato Si ein Appell ist an unser Gewissen. Ja, sagt sie, aber nicht nur.
Er hat ganz viele Ebenen, dieses Schreiben. Auch ein Appell an unser Gewissen. Es werden auch ganz viele Tugenden genannt, die wir ausbilden sollen. Und es geht vor allem darum zu sagen, der, die Einzelne, kann etwas tun. Und jetzt tu etwas.
Es gab in diesem Papstschreiben einen interdisziplinären Ansatz. Also Papst Franziskus hatte zahlreiche Expertinnen hinzugezogen aus den Bereichen Umweltwissenschaften, Ökonomie, Sozialwissenschaften, Vertreter von NGOs. Und diese Form war absolut neu für eine solche Enzyklika.
Als Moraltheologin, die ganz viel zum Thema Beziehungsethik und Sexualmoral auch macht, finde ich natürlich einen tollen Ansatz, weil die Sachanalyse damit wirklich von ExpertInnen getragen ist. Das ist etwas, was im päpstlichen Tun bis dato, also bis Laudato Si, eher nicht so üblich war. Und deswegen auch dieser große Paukenschlag, hier eine Sachanalyse zu haben, die wirklich von den Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und so weiter gefüttert ist.
Und dieses Papstschreiben, Laudato Si, wird ja auch gerne Umweltenzyklika genannt, verkürzt, aber das trifft wohl nicht ganz hundertprozentig, oder?
Nee, genau. Klar, man braucht irgendwie so einen knackigen Begriff, um das einzusortieren in die lange christliche Soziallehre, um ein Schlagwort zu haben, eine Überschrift. Aber es ist eine Sozialenzyklika, sagt die Professorin.
Weil Papst Franziskus schon vor 10 Jahren darauf aufmerksam macht, dass Umweltbelange nur umgesetzt werden, wenn sie auch sozial gerecht verteilt werden. Also wenn Lasten und Verantwortlichkeit auch in sozialer Gerechtigkeit gedacht werden.
Er kritisiert da unter anderem den exzessiven Konsum in der Welt.
Weil das ein politischer Weckruf war und war der dann erfolgreich?
Das kann man so interpretieren, sagt die Professorin.
Es wird der Enzyklika nachgesagt, dass sie auf die Pariser Klimaschutzverhandlungen Einfluss hatte. Es gibt sogar mittlerweile Impact-Analysen, wo überall Laudato Si in fachfremden, also nicht der Theologie nahen Wissenschaften auch zitiert wird. Er war sicher ein Weckruf. politischer Weckruf für diejenigen, die Menschen guten Willen, sondern auch die Enzyklika ernst zu nehmen.
Ist ja ein sehr wichtiger Satz, den sie gerade gesagt hat. Also einen guten Willen braucht man schon. Ist jetzt nur die Frage, ob das bei ja sehr, sehr superreichen Menschen so unbedingt vorhanden ist, weil die sind ja für den Großteil der Umweltverschmutzung irgendwie schon verantwortlich.
Das stimmt, ja.
Und dann hast du aber jetzt noch mit der Expertin darüber gesprochen, was damals schon fast irgendwie prophetisch war oder visionär.
Genau. Bei ihr ist das Thema Wassergerechtigkeit. Kerstin Schlögel-Flier beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema, was auch in der Enzyklika vorkommt.
Im nochmaligen Lesen oder Datasi ist mir aufgefallen, dass hier ganz, ganz vieles Menschenrecht auf Wasser zum Beispiel schon angelegt ist. Damals, als man das erste Mal gelesen, war man sehr konzentriert auf die Frage nach Konsum, auf die Frage nach Biodiversität, auf die Frage der Tugenden. Aber das Wasserthema war schon da und kann jetzt gehoben werden.
Also der Papst betont ja in Laudato Si, dass sauberes Trinkwasser ein Grundrecht ist für alle Menschen und kein Luxusgut oder ein Handelsgut. Er war Brückenbauer zwischen Religion, Wissenschaft und Politik beim Thema Umweltschutz. Er hat sich immer mehr Mut von der Politik gewünscht, dass sie ihre Ziele höher setzen für die Natur. Und er hat darüber auch gesprochen auf verschiedenen internationalen Konferenzen, zum Beispiel bei der UN. Und es war ihm auch immer wichtig, mit Wissenschaftlern, mit Wissenschaftlerinnen zu sprechen, die dann an Lösungen arbeiten für die Klimakrise. Ja, und jetzt ist es natürlich spannend, wie es mit dem nächsten Papst weitergeht. Und der muss erstmal gefunden werden im Konklave, das mutmaßlich Anfang des nächsten Monats stattfinden wird. Erstmal aber die Trauerzeit, die beginnt mit der Beerdigung morgen und endet am 4. Mai.
Ja, und das ist jetzt das Stichwort. Morgen wird sich nämlich der Podcast um die Beerdigung von Franziskus drehen. Heute haben wir nochmal bei Stefan von Kempis von Radio Vatikan nachgehört, ob es sich für den gemeinen Pilger, Katholiken, Papstfan lohnt, zum Petersplatz zu laufen. Das nicht, sagt er, aber...
Warum stellt man sich nicht einfach an die Straße, irgendwo im Zentrum, nähe Piazza Venezia, und lässt den Sarg mit dem verstorbenen Papst auf seinem Weg nach Maria Maggiore an sich vorbeirollen? Ich glaube, dazu hat jeder die Chance und das wird auch, jedenfalls ist das mein Tipp, das ergreifendste Bild von morgen sein.
Also am Straßenrand stehen, wenn der Zug an einem vorbeigeht in Richtung Santa Maria Maggiore. Es wird ein großes Ereignis morgen.
Ja, und wir beide werden dann schauen, was diese Beerdigung von anderen Papstbegräbnissen unterscheidet und was es mit der Basilika auf sich hat, in der der Papst begraben werden möchte. Die hat er sich ja ganz speziell ausgesucht. Und damit sagen wir Danke fürs Zuhören von euren Hosts Tobias und Lara.
Bis morgen.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.